herzlich willkommen bei Drehzeug, einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es gibt die Berben.
Willkommen zu einer neuen Folge Drehzeug.
Herzlich willkommen hier bei Drehzeug.
Louis heute im Tribal-Modus.
Ich schwöre, Digga.
Ich zock diese Far Cry Primal.
Far Cry. Farm Crime.
Farm Creep Primal.
Also Landwirtschaftssimulator, oder du kannst deine Mitspieler umbringen.
Meinst du den Landwirtschaftssimulator?
Aber was habe ich gesagt?
Wirtschaftssimulator, oder?
Ja, ich meine Landwirtschaftssimulator.
Okay. Scheiße.
Kannst du so Felonies begehen? Kannst
du die dann so begraben auf dem Acker?
Versuchst das Land der McCarthys zu klauen. Ja. Tötest die ganze Familie.
Kannst du einen richtigen Redneck-Roleplayen.
Du kannst so die Leute so zerhäckseln in deinem Heudrescher.
Alter, das wäre so sick. Und es gibt so Polizei.
Das wäre so cool.
Das wäre wirklich cool.
Und dann kannst du damit die Schweine füttern. Und dann fütterst du die Menschen mit den Schweinen, die ihren Verwandten gegessen haben.
Alter, das ist richtiger. Hört ihr das?
Ja. Empfangen wir gerade Radio?
Was ist das?
No way. Wir empfangen Radio,
safe. Wir empfangen Radio. Aber wie? Wie? Wo nimmst du das denn her?
Aber bevor es losgeht. Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiten, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge.
Yo, was geht ab, meine Freunde, Freundinnen? Wir sitzen hier in meinem Wohnzimmer, wie immer. Rhymes. Und wir reden heute über The Creator. Wir haben uns hier versammelt, um eine neue Drehzeugfolge zu createn über den Film The Creator, und jetzt wird's deep, denn wir usen keine KIs. Yo.
Was?
Digga, war nicht witzig. Okay. wir waren gestern, sprich am
Tag davor.
Tag vor heute. Am 17.10. waren wir im Kino und haben uns The Creator angeschaut, der gerade in die Kinos gekommen ist. Ein Sci-Fi-Drama oder so, könnte man sagen, ne?
Action? Ja, auch auf jeden Fall.
Ja, ein Sci-Fi-Action-Drama-Thriller. Nee, das nicht. Aber auf jeden Fall so ein spannender Sci-Fi-Film soll es gewesen sein. Und
ist bei dir alles gut, Digga. Ich
war heute den ganzen Tag alleine. Ich bin komplett durch den Wind.
Ja, ich merk's, Alter. Du guckst mir auch immer richtig lost an, Alter.
Sorry, ich muss dich kurz sammeln, ja?
Ja. Ja, nee, wir waren gestern auf jeden Fall in ihm viel mal drin, ey.
Aber bei mir ist
was
alles gut
los, Alter. Alter. Okay.
Und ich muss echt sagen, ich war. So rein vom Ding her war ich nicht so überzeugt von dem Film, als ich die ganzen Trailer und so gesehen habe, weil ich so bombardiert worden bin mit dem ganzen Ads davon, und ich fand die Werbung war scheiße irgendwie, die hat mich lowkey abgefuckt und eher abgeschreckt, den Film zu gucken. Deswegen bin ich eigentlich so mit keiner großen Erwartung rein. Erst als Louis mir nochmal so ein bisschen was vom Prozess, wie der Film eigentlich gemacht worden ist, erzählt hat, kam bei mir erst so ein bisschen Interesse. Weil ich mir schon dachte, ey, yo, mit nur 80 Millionen haben die schon ein fettes Brett dahingelegt.
Mit nur 80 Millionen, Anführungszeichen.
Ne? Ja, aber so, es sieht aus klar. Wie 200, 550 Millionen oder sowas. Ja, 150. Wollen wir mal nicht übertreiben.
Ja, es sieht schon aus wie ein High-End-Blockbuster. So,
ja, es sieht halt ultra krass aus. Und erst dann bin ich halt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen und habe mich dann doch eigentlich gefreut auf den Film. Und Alter, das war auch, also zu Recht habe ich mich gefreut. Ich hatte einen Blast, als ich im Kino war, wirklich.
Witzigerweise.
Fand ich den richtig scheiße.
Witzigerweise waren meine Erwartungen erst gar nicht gegeben, weil ich.
Stimmt, was, er hatte keine Ahnung.
Ich hatte erst dachte ich hätte keine Ahnung. Ich war so, ich stand so vorm Kino mit Jason, meinte zu ihm, yo, da haben wir gerade auf dich gewartet. Ich meinte zu ihm, yo, was ist das eigentlich für ein Film? Ich habe noch nie von dem gehört. Und dann meinte Jason so, ja, du hast noch nie davon gehört, wirklich?
Ja, ich dachte mir auch so, weil ich krieg die ganze Zeit nur Werbung von The Creator, ja, ja. Bro.
Und dann meinte er so, okay, dann sage ich dir auch nichts. Dann gehst du da komplett blind rein. Und da habe ich nur so nochmal drüber nachgedacht, weil der Name kam mir trotzdem irgendwo bekannt vor. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich irgendein David Hein-Video gesehen habe, mhm, wo der da kurz drüber geredet hat. Aber ich habe da wirklich nur so sporadisch kurz durchgeskippt, weil er hatte so ein catchy Videotitel, so irgendwie so. Irgendwie so ein, ich weiß nicht,
der ging, beste Blockbar,
ja, irgendwie sowas in die Richtung ging das.
Der beste Brokkoli.
Der beste Brokkoli.
Aber da ich da nur so ein bisschen durchgeskippt habe, hatte ich da trotzdem kaum Anhaltspunkte, wie ich da, als ich in den Film reingegangen bin. Ich wusste nur, dass es irgendwie so Sci-Fi-mäßig wird, mhm, aber ich dachte, das geht so in die Richtung, wie heißt der nochmal mit Will Smith? I Am Robot?
I Robot,
ja. I Am Legend gibt's und I Robot gibt's.
Ja,
aber nicht I Am Robot.
Und Man in Black gibt's auch.
Ich dachte, das wird so in die Richtung, aber es war komplett was anderes.
Ja. Nee, ich würde gar nicht mal sagen, komplett was anderes.
Ja, aber
es war also schon sehr ähnlich.
Ich fand, vielleicht so, denke ich gerade auch einen falschen Film, aber ich fand, der war vom Aufbau her ein bisschen, also es ging um ähnliches Thema.
Ja, 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 vom Aufbau her, okay.
Ja, ich meine jetzt eher vom Aufbau.
Ja, es geht, diese Sci-Fi-Filme sind in der Regel irgendwie alle ziemlich ähnlich.
Ja, klar, aber ich finde schon, besonders der Film hat, jetzt kann ich direkt vorwegnehmen, irgendwie hat sich das so angefühlt wie so ein richtig, richtig gewaltiger Mix aus so Elysium, fuck, Digga, wie heißt der nochmal? Chappie. Und da gab es noch so einen dritten, der hieß, das ist basically genau dieselbe Story. Bro, es fängt auch an mit irgendeiner Dokumentation, also so Loki-Reportage von irgendeinem
District 9.
District 9, ja, genau. So irgendwie hat sich das angefühlt wie so ein dicker Mix von dem allen zusammen.
Ja, also willst du noch kurz sagen, so anteasen, ob deine Erwartungen jetzt, also die nicht vorhanden waren, also wurdest du jetzt überrascht oder wurdest du nicht überrascht? Das nur kurz vorweg so als Einstieg.
Und nicht mit dem Prostata-Massage sitzen überrascht, ne? Vom Film.
Ja, wir hatten übrigens D-Box.
Ja.
Davon redet der Jason gerade. War witzig am Anfang.
War mein erstes Mal.
Ja, war auch mein erstes Mal.
War nicht mein erstes Mal und es war wieder rausgeworfenes Geld.
Ja. Ja. Also es ist echt zu teuer, muss man sagen. Das ist,
jedenfalls zu teuer.
Kopfschmerzen.
Was?
Nein, ich habe nur so Kopfschmerzen.
Ja, also meine Erwartungen, die nicht vorhanden waren, die wurden ja deswegen auch irgendwie nicht jetzt krank enttäuscht, aber ich war jetzt auch nicht komplett baff. Ich würde sagen, ich hatte ein paar Punkte, wo wir jetzt gleich drauf eingehen werden, die mir sehr gefallen haben am Film.
Mhm.
Und es gab auch welche, die da vor allem gegen Ende mich dann nicht so aus dem Sitz gehauen haben, wo ich mir dann dachte, so, ja, okay.
Ich habe dich nur während des Films manchmal so gestikulieren sehen. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob du einfach irgendwie.
Ja, manchmal
machst du einfach nur.
Ja, ja, manchmal war ich so. Also,
das, ich wollte manchmal sagen, das, was, Marcel? Ja, was ist?
Ich hab manchmal einfach so. Das hatte ich öfters in dem Film, dass ich mir so denke: Hä? Warum haben die jetzt nicht einfach das gemacht?
Oder, ja, ja, ja.
Oder warum. Da habe ich so manchmal nicht den Gedankengang hinter verstanden.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also, ich hatte überhaupt keine Erwartungen an den Film. Als ich die ersten Trailer von diesem Film gesehen habe, dachte ich mir so, well, schon wieder so ein Sci-Fi-Bums, der lahm wird. Da wusste ich aber auch irgendwie, also da habe ich mich noch gar nicht mit dem Film auseinandergesetzt. Ich hatte nicht darauf geachtet, wer den Film gemacht hat, so wer da auch in der Crew irgendwie unterwegs war, den man kennt von anderen Projekten, a.k.a. Greg Fraser zum Beispiel, der verantwortlich ist für die schönsten Bilder der letzten Kinojahre, wie zum Beispiel Dune und The Batman, den neuen. Genau, also ne, ich hatte gar keine Ahnung, was da auf mich zukommt oder was dieser Film überhaupt ist. Und hab den auch einfach so abgetan und dachte mir so, ja, okay, ich bin ein übelster Fan von Atombomben-Explosionen in Film. Ich liebe dieses.
Das in ist
so
Film. Ein, ich in sagen, Film.
Nein. Schwierige Aussage.
Nein, also von so gigantischen Explosionen, weil das einfach visuell, ich weiß auch nicht, es triggert irgendwas in mich, alles klar, in mir. Natürlich bin ich absolut kein Unterstützer.
Das war der Stuhl, der was in ja, dich getriggert hat.
Das auch. Ich bin überhaupt kein Unterstützer natürlich in der Realität von Atomwaffen oder sonstigem vergleichbaren Massenvernichtungs...
generell einfach, ne? Gegen Waffen.
Genau. Und so, ja. Aber in Filmen, es ist einfach, wenn es geil inszeniert ist, hat es so eine visuelle, also so eine Schönheit.
Ja, safe.
Und da rede ich jetzt nicht unbedingt von Indiana Jones 4, sondern halt von Rogue One, was ein Zufall, weil es der gleiche Regisseur. oder halt jetzt auch in dem Film. Oder im jetzt zum Beispiel auch relativ frisch auch noch Oppenheimer und solche Sachen. Es gibt einfach Filme, die diese Explosion so, also ich weiß auch nicht, es ist einfach geil.
Oder in, ich weiß noch, als wir die The Last of Us Serie hatten, wo dann auch am Anfang in Folge 1 dieses eine Flugzeug
abstürzt. Ja, genau.
Das war auch so geil.
Das hat genau sowas, das Flugzeug oder in Terminator 2 und solche Sachen. Also es gibt einfach Filme, wo diese Explosionen so wunderschön angefangen sind, in ihrer ganzen Gewalt, aber gleichzeitig in einer so unglaublichen Schönheit. Oder zum Beispiel auch in Logan, glaube ich, war das, ne? Da gibt es auch so eine Giga-Explosion. Oder Far Cry 5.
Ich glaube, war das nicht irgendwie Wolverine, Krieg des, Weg des Kriegers oder so?
Ja,
so
das
ganz
kann
am Anfang
auch
mit
sein.
Den Samurai.
Ja,
und
doch,
so?
Das kann auch sein. Ja. Vielleicht bin ich da auch gerade was durcheinander. Ja, du hast recht.
Ja.
Genau, auf jeden Fall, das war das Einzige, wo ich so ein bisschen gehypt war. Und dann habe ich, das habe ich schon mal in einem Podcast erzählt, das Video von Corridor geguckt. Die sie nicht kennen, guck mal auf YouTube. Corridor Crew oder Corridor Digital. Ich finde, das ist krankster Zungenbrecher, dieses Wort. Corridor Digital.
Sind das die, die immer auf diese Special Effects reagieren in Filmen?
Genau, das sind die, die auf dem Corridor-Kanal, das ist so Corridor Crew, das ist so ein bisschen Behind-the-Scenes-Vlog-mäßig. Da gibt es diese Visual Effects Artist React-Reihe. Und im Rahmen dieser Reihe haben die, sag ich mal, einen Shot aus dem Trailer des Films The Creator behandelt. Der im Rahmen auch dieser Atombombenexplosion da vom Film irgendwie in Verbindung steht halt, ne? Also die Auswirkungen, eine Druckwelle davon. Und die haben gesehen, beziehungsweise haben es auch auf Twitter von einem User gesehen, aber haben es dann auch da angesprochen, dass das Footage, was sozusagen Grundlage für diesen Shot war, echtes Footage aus der Explosion in Beirut war. So, und das war einfach sozusagen, man hat dieses Footage genommen und hat die Gebäude, also CG, so Sci-Fi-mäßig gemacht, aber der Kern des Footages und auch so die komplette Komposition.
Deswegen einfach sogar, nur einen Filter drüber.
Genau, gelegt, eigentlich so. In Anführungszeichen, nicht so einfach, aber in Anführungszeichen haben sie einen Filter drüber gelegt,
ja.
Aber so die Druckwelle und sowas war echt. Und das waren also Footage aus einer echten Tragödie, wo Leute gestorben sind und was ein Riesendesaster war. Und haben das im Marketing dieses Films benutzt. Und da bin ich das erste Mal so aufmerksam auf den Film geworden und hab mir gedacht so, wow, what the fuck, das ist echt fucked up, Alter.
Ja.
Ne, das ist richtig eklig eigentlich.
Das ist auch das erste Mal, dass ich von dem Film generell gehört habe, weil wir darüber auch geredet hatten dann.
Genau, und da war ich dann dem Film so ziemlich negativ gestimmt und dachte so, ja, komm, Alter, das geht gar nicht irgendwie. Jetzt zur Erleichterung, dieser Shot kommt in dem Film, wenn mich nicht alles täuscht, nicht vor.
Ich habe den auch nicht gesehen.
Der müsste ja, wenn dann...
Ich glaube, der hat den extra gestrichen wahrscheinlich, weil die Resonanz so schlecht war.
Ich glaube eher, dass es ein Shot ist, den sie im Trailer gebraucht haben und die haben es ganz schnell irgendwie versucht, noch reinzukriegen. Es ist ja oft so, dass ne, dann für den Trailer, okay, wir brauchen noch irgendwie so einen krassen, geilen Shot von dieser
das
Druckwelle.
Das kann auch sein, ja.
Und dann, jo, okay, ich bastel uns schnell was zusammen. Und dann hat halt ein Dude, der dachte, ich habe eine coole Idee, in seiner Kammer zu Hause noch schnell diesen Shot gebastelt und den da eingefügt. Und es ist keinem aufgefallen. Und im Nachhinein war das sowieso nicht für den Film gedacht, weil der Film einfach noch nicht so weit war. Weil wir wissen ja auch, dass die Visual Effects in diesem Film ja anders als, also die Herangehensweise an diese Produktion des Films anders war, als jetzt bei klassischen Blockbustern heutzutage. Oh, und deswegen vielleicht auch nach hinten raus einfach Verzögerungen waren und man einfach noch irgendwie Material brauchte, was noch nicht fertig war. So, alles cool, ne? Ich glaube auch nicht, dass der Regisseur des Films hingegangen ist und gesagt hat, Digga, yo man, lass mal eine Explosion schon von Beirut nehmen, das ist eine richtig coole Idee. Sondern es ist halt einfach irgendwo in der Pipeline passiert. Aber dadurch bin ich auf den Film aufmerksam geworden.
Es hat bestimmt auch der das gemacht hat, hat sich niemals gedacht, dass das jemand herausfindet. So, ja, warum auch so? Ich frage mich auch so, wem es aufgefallen ist.
Ja, du, ich meine, wenn du, also irgendwem fällt es immer auf. Mhm. Es gibt immer irgendeinen Menschen auf der Welt, dem so eine Scheiße auffällt, so, weißt du?
Ja.
Also ich meine, es gibt Leute, die durchforsten Doktorarbeiten von irgendwelchen Politikern nach, sag ich mal, Plagiaten, So, und blättern durch tausende Bücher, Digga,
um Passagen zu finden. 20 Jahre später dann.
Genau. So, und 20 Jahre später wird dann kundgetan, Alter, der oder die hat ihre Doktorarbeit gefälscht. So. Also es gibt kranke Leute auf dieser Welt und sowas ist einfacher zu finden, besonders heutzutage im Zeitalter von AI und AI-Suchen und so ein Zeugs, mit Sicherheit.
Alter, schlag die Brücke, Bro,
yeah, mach es. Mach ich, das rauszufinden. Aber, um jetzt noch mich nicht wieder zu verlaufen in irgendeinem Monolog, der Film hat mich trotzdem relativ wenig gejuckt. So. Und dann habe ich herausgefunden über einen Mitarbeiter zum Beispiel auch, mit dem habe ich darüber gequatscht, zufälligerweise. Mit
also ein Mitarbeiter von unserer Firma.
Von unserer Firma. Grüße gehen raus an dich, Armin, falls du es hörst. Der den Film, glaube ich, schon gesehen hatte. Oder nee, ich glaube, er hat ihn noch nicht gesehen, aber er hat mir gesagt, so beiläufig, ja, der Film ist ja auch nur FX3 gedreht gewesen. Und bevor es jetzt losgeht, so, mich fuckt der Hype jetzt um die ganze Nummer ein bisschen ab. So, also die FX3 ist auch eine fucking krasse Kamera so. Und dass jetzt jeder diesen Film in die Höhe lobt, weil er mit einer FX3 gedreht wurde und trotzdem cool aussieht, der hat halt einfach keine Ahnung
von Filmemachen. Der hat The Last of Us von uns nicht gesehen.
Ja, erstens das. Und er hat keine Ahnung davon, wie Filme funktionieren. So, weil, yo, also weißt du, es ist trotzdem eine helle, gute Kamera.
Ja.
Und dieser Hype da drumherum geht mir echt ein bisschen auf die Nerven. Aber trotzdem, das hat trotzdem auch als selber Filmschaffender meine Interesse geweckt und ich dachte so, okay, wir haben halt vor allem aus dem Aspekt, dass wir selber schon mit der Kamera gedreht haben, also zum Beispiel
Wir drehen ja immer wieder damit.
Oder jetzt noch vor ein paar Tagen das neue Drehzeugprojekt wieder Shots mit der Kamera gedreht haben,
ja.
Dachte ich so, okay, das klingt interessant, ich will mal sehen, sag ich mal, wie andere Leute auf einem höchst professionellen Level, also hoher professionell geht's halt nicht mehr, diese Kamera benutzen. Und dann bin ich aufmerksam, also beziehungsweise hat irgendwie ein Interesse bei mir bereit gemacht für diesen Film. Meine Erwartungen aber an den Inhalt des Films, die waren trotzdem relativ gering.
Ja, ich war relativ ähnlich eingestellt, ja.
Und die wurden auch nicht enttäuscht, aber die wurden auch in keinster Weise irgendwie in die entgegengesetzte Richtung beeinflusst. Also dieser Film ist für mich cool anzusehen.
Ja.
So. Jetzt gehen wir gleich da rein, warum, aber das ist auf jeden Fall so, jetzt wissen wir, du bist ziemlich ziemlich begeistert von dem Film, Jason. Marcel ist so ein Mittelding und ich bin eher so im unteren Drittel, was das Gesamtpaket betrifft.
Also ich muss dazu sagen, ich weiß auch, dass der Film nicht so, der hat mich nicht besonders abgeholt, aber er hat so funktioniert in sich für mich.
Nee, Digga, es ist vollkommen okay,
wenn du... Nee, ich weiß, ich habe ja selber drüber nachgedacht und evaluiere nur nochmal. Weil ich denke mir jetzt nicht so, boah, Digga, der Film hat mein Leben verändert oder
nein,
sowas.
Nein, das
meine ich nicht. Klar, aber ich bin auf
das jeden Fall... Das würde mich auch schockieren, wenn
es ja, so wäre. Ja, nee, klar. Also wie, ich habe ja gerade auch gesagt, das war für mich so ein riesiger Mix von ganz vielen Filmen, die man schon gesehen hat.
Ja.
Aber an sich hatte ich trotzdem, ich hatte Pipi am Ende in den Augen, weißt du, ich dachte mir, das war auch geil so, ich dachte mir, nice, der Film hat voll gut funktioniert, so, er hat mich emotional mitgenommen und sowas. Genauso sollte das bei einem Film sein. Und, war jetzt aber trotzdem, ich bin rausgegangen, hatte ein gutes Gefühl. So, ich bin mit Marcel nach Hause gefahren, kannst dich erinnern, ich war gut drauf, ich war geil drauf. Ich habe noch Musik geblastet, ich bin zu Hause angekommen, habe gesehen, ich habe nur noch 4 Stunden Schlaf vor mir.
Ist man gewichst?
Nein. Und dann bin ich mit einem Lächeln eingeschlafen. Es stimmt nicht. Ich hatte gar keinen Bock auf den nächsten Tag. ist aber auch egal. Für mich hat er super funktioniert. Und würde auf jeden Fall sagen, war ein geiles Kinoerlebnis, so auch allein vom Sound her und sowas. Die Prostata-Massagesitze, die waren so lada, also keine Ahnung, habe ich nicht.
Haben so ein bisschen rausgerissen.
Also ich würde die, wären die so gratis dazu, würde ich so sagen, ja, nehme ich. Aber 17,50 Euro pro Ticket zu bezahlen dafür, fand ich dann doch ein bisschen krass. Also guckt euch den Film dann am besten einfach so an. Oder wenn er übel drauf steht, keine Ahnung, dann holt euch diese Sitze.
Für Leute, die nicht wissen, was D-Box überhaupt ist.
Achso, ja.
Das sind so Sitze, die zum Beispiel bei einer Kamerafahrt mitfahren, so leicht.
Ja, so ein Mechanical FX-Sitze halt. So,
genau. Die geben so ein haptisches Feedback.
Ja, oder Motion FX, oder wofür steht das M? MFX bei den Sitzen?
Ja, Motion FX,
würde ich sagen. Motion FX, glaube ich auch, ja. Ja, also die waren.
Sie sollen, sag ich mal, das Erlebnis immersiver machen, soll dann mehr in den Film reinziehen, aber für mich ist es jetzt das dritte Mal, glaube ich, gewesen, dass ich, im Hobbit damals habe ich nämlich auch einmal im Hobbit 3.
Da gab es die schon? Gesetzt.
Ja, ja.
Ach krass.
Da sind die so gerade irgendwie rausgekommen, die gibt es schon übelst lange. Ich bin mir sogar sicher, die gab es schon mal Hobbit 2 und 1. Also die gibt's schon lange auf jeden Fall, die Teile.
Okay.
Aber jedes Mal reißen die mich mehr aus dem Film raus, als dass sie mich reinholen. Ja. Es ist einfach irritiert und es ist viel zu viel. Und es gibt Momente, wo das cool ist. Aber oft, besonders in Actionsequenzen, wird es dann einfach nur noch so eine Rüttelpiste. Da hast du das Gefühl, du sitzt auf einer Rüttelplatte drauf oder auf einer Sommelrodelbahn oder sowas.
Ja.
Sommelrodelbahn, ja. Sommerrodelbahn. Ja, und ja. Mein Headset geht flöten. Und ja, deswegen, ne, müssen wir nicht nochmal machen unbedingt. Nee. Aber ich, ist okay, so, ihr wolltet das Erlebnis mal haben.
Ja, ja, genau. Aber hier soll es ja auch gar nicht um die D-Box jetzt gehen.
Nee, soll es auch gar nicht.
Viel längerer Talk, als es sein sollte. Also von
aber
mir,
bevor es losgeht, wir Metal. Werden natürlich jetzt auch diesen Film zu einem gewissen Grad spoilern.
Aber noch nicht jetzt.
Nein, wir werden irgendwann damit anfangen. Da kriegt ihr nochmal eine Nachricht. Ich würde den jetzt auch nicht so gottlos viel spoilern, weil so viel habe ich dazu auch nicht zu sagen. Jetzt.
Nee, nee. Außerdem, ja.
Aber wenn ihr gar nichts über den Film wissen wollt, dann guckt euch den Film erst an und hört euch dann die Folge unbedingt an.
Ja.
Und wenn ihr sagt, okay, so ein bisschen was, ne, kann ich schon verkraften, dann hört bis zu einem gewissen Punkt, dann warnen wir euch nochmal vor. Und dann hört ihr den Rest der Folge notfalls zu Ende, wenn ihr den Film gesehen habt. Und wenn ihr sagt, Digga, fuck it, ich gucke nur diesen Film, um zu sehen, was ein FX3 kann, so, dann hört euch die ganze Folge an, weil ich bin ganz ehrlich, es tut auch nicht weh, wenn man weiß, was in dem Film passiert.
Ja.
Weil man weiß es eh.
Ja, ja. Obwohl, ich muss sagen, das Ende habe ich nicht, also so, ich habe mir gedacht, so sollte es sein, aber ich wurde schon oft vom Film einfach enttäuscht. Ich muss sagen, das Ende hat mich sehr satisfied. Also es war einfach ein Satisfaction-Ende.
Ich habe auch noch eine Theorie zum Ende. Also die ist zwar, also ich begründe die nachher.
Okay, okay.
Okay. So, du wolltest was sagen, ich habe dich unterbrochen.
Ja, ich würde nur einfach so generell.
Alles klar, Marcel. Okay, tut mir leid.
Ich würde so generell reviewmäßig noch, bevor wir anfangen, den Film irgendwie vom Inhalt mehr aufzubrechen oder sowas, einfach sagen. Ich würde ihm so eine, also was Kino-Experience angeht, so eine, ja, so eine 6 von 10, 7 von 10, irgendwas dazwischen. So 6,5 von 10 würde ich sagen, würde ich ihm geben. Macht Bock, macht Laune. Kann man sich geben. Ich denke mal, wenn man jetzt kein krasses Heimkino hat oder sowas, könnte die Erfahrung schon ein paar Punkte nochmal runterrattern, weil die richtige Anlage und ja, eventuell auch die richtige Größe des Bildschirms oder
ja, gut,
sowas.
Ja, das ist aber bei jedem Film so. Also
ja, geht
Dune
so.
Wirkt auch scheiße auf blechernen Boxen und
ja, klar, okay, aber das ist bei so Blockbustern so. Aber ich könnte mir zum Beispiel so einen Charlie Chaplin-Film kannst du dir auch auf einem Röhrenfernseher reinziehen.
Dafür ist er ja auch gemacht. Nein, ist er nicht, aber.
Nee, ist er nicht.
Es ist trotzdem was anderes.
Nee.
Finde ich schon. Aber ist auch egal. Ich weiß, was du meinst. Ja, dieser Film ist ein Kinofilm, so wie jeder gute Film es eigentlich sein sollte.
Ja.
Und man sollte diesen Film, wenn man Interesse daran hat, auch die Ehre erweisen, diese Filme auch im Kino zu gucken. Und wenn man dann rausgeht und sagt, okay, ich bin jetzt nicht so überzeugt gewesen von dem Ding, setzt mal rein writing-technisch, kann ich euch aber versichern, allein visuell und auditiv macht das Ding trotzdem helle Bock und lohnt sich im Kino zu gucken. So.
Oh.
Und das sage ich zu jedem, egal ob es da um Barbie geht, ob es da um Oppenheimer geht, ob es da um Mario Bros geht.
Aber nicht Marvel. Nicht Marvel. Nee,
Marvel auf keinen Fall. Aber wohl, selbst Marvel-Filme, wenn man sie guckt, dann im Kino so.
Ja,
weil
ja.
Das die einzige Stärke dieser Filme war mal, auf jeden Fall, mittlerweile auch nicht mehr, weil dieser Trailer von The Marvels
Alter,
hat mir
wirklich
Sodbrennen gebracht, Digga. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Das ist so, als hätte ich mir eine Flasche Rotwein auf eine Brausetablette gegeben, Digga. Das war ekelhaft. Aber früher war die Stärke dieser Filme mal das Spektakel, was auch visuell beeindruckt hat in gewisser Weise. Also bis so, sag ich mal, Endgame und alles, was danach kommt, ist irgendwie nur noch Schmutz, meiner Meinung nach. Aber Endgame und die Filme davor, die waren wenigstens noch so, das waren solche gigantischen Brecher und auch wenn das alles so Greenscreen-Fabriken waren, also so matschige, was weiß ich so, aber trotzdem diese Spektakel auf Soundebene und auf Bildebene, das ist fürs Kino gemacht gewesen und alle, die dann sagen, okay, Digga, der Film ist der geilste Film, ich guck dir auf dem Fernseher, der bockt krass, aber ich will keine 17 Euro ausgeben für Kinoticket mit D-Box-Sitz. Dann sage ich, ey, fickt euch. Nein, sage ich natürlich nicht. Aber ja.
Das macht der D-Box.
Ich habe eine relativ starke Meinung zu, also was so Filme und Kino angeht. Und bin, nicht, wie man merkt. Aber ey, wenn ihr sagt.
Ich glaube auch, wir gehen viel mehr, also ich gehe auf jeden Fall viel mehr ins Kino, seitdem wir so Drehzeug gegründet haben.
Safe.
Ja.
Also, na gut, ich bin immer schon echt sehr viel ins Kino gegangen. Ich habe momentan eher eine Phase, wo ich weniger gehe. Aber ja, wir gehen einfach öfter zusammen und machen da so ein Ritual draus und das ist geil, weil Sonst hatte ich oft irgendwie, bin ich halt immer in den gleichen Film gegangen.
Nee, ich bin ja auch ein ziemlicher, ich gehe ja richtig gerne alleine ins Kino. Also nichts gegen euch so, aber ich bin wirklich gerne alleine im Kino einfach. Das ist immer so sehr, so ein Date mit mir selbst, keine Ahnung, ist irgendwie geil. Ja, deswegen, das mache ich dieses Jahr, habe ich das angefangen, richtig durchzuziehen. Und
ja, es ist auch einfach viel geiler. Ich finde es ja immer hart, wie teuer Kino einfach ist. Mittlerweile.
Jo. Deswegen gehe ich immer Odeon oder so.
Ja,
Rex. Ja.
Ja, ich meine, ich muss sagen, so Cineplex oder diese großen Ketten haben schon so einen Sauberkeitsstandard irgendwie so und so eine Ordnung, die ich schon, sage ich mal, und auch eine Technik, wo ich sage, okay, das ist geil, das ist zwar nicht mehr Kino wirklich mit Herz in gewisser Weise, aber du kriegst wenigstens eine cleane Performance.
Jo.
Weil jetzt zum Beispiel so, als wir in Gran Turismo waren, ich will jetzt das Kino nicht sagen, in welchem wir damals waren, Folge gesehen haben, die wissen es.
Das wäre aber zum ersten Mal da passiert.
Ja, safe, aber sowas passiert ja in einem Cineplex jetzt nicht, ne?
Folge zu Gran Turismo?
Wir waren in Gran Turismo drin, ja.
Aber wir haben ja eine Folge?
Wir haben noch eine Folge zum Gran Turismo gemacht.
Ich glaube nicht.
Nein, haben wir nicht.
Ach, scheiße, wir wollten eine machen.
Ich wollte auch keine mehr dazu machen.
Danach wollten wir auch keine mehr da machen.
Kann ganz klar sein, der Film war einfach nur scheiße.
Ja. Nee, aber wenn dann da irgendwie der Sound 10 Minuten lang nicht läuft und dann überall Dreck rumliegt und so ein Zeugs, aber ist auch darum soll es jetzt wieder nicht gehen. Wir verlaufen uns schon wieder irgendwo, wo wir nicht hinwollen.
Naja, es geht ja auch irgendwie so, also ich find's auch ein bisschen interessant über Kinoerlebnisse und sowas. Und
Liebe
zum Kino.
Das geilste Kinoerlebnis war Oppenheimer, muss ich sagen.
Walla, ja.
Und das war auch in einem Kino, was jetzt nicht so ein kleines, süßes Kinoherz hat, sondern in einem gigantischen Übergerät, was, glaube ich, okay, jetzt mit der Sphere in Las Vegas, glaube ich, nicht mehr die größte Leinwand der Welt ist, aber bis dato die größte Leinwand der Welt war.
Die Sphere in Las Vegas ist keine Leinwand.
Das ist auch ein Punkt, aber vielleicht fällt es trotzdem darunter.
Ja, vielleicht. Könnte man vielleicht.
Weil es halt ein stationäres Ding, wo auch Filme gezeigt werden, deswegen. Aber
wurden darauf schon Filme gezeigt.
Sollen
ich habe bisher nur gesehen, dass dieses Surround
Konzert und sowas, aber es sollen da auch Filme drauf gezeigt werden. Ist auch nur, ich habe mich gar nicht informiert. Keine Ahnung, ist mir jetzt gerade nur in den Sinn gekommen. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt die größte Kinoleinwand der Welt. Und das war geisteskrank. Und dieses Erlebnis, das hat mich wirklich also ins Knochenmark hin erschüttert. Im guten Sinne. Aber es gibt Filme, die ist geil, in einem kleinen, muckligen, süßen Kino zu gucken. Ne, also besonders so Indie-Filme, so ein Asteroid City, natürlich gucke ich den in einem süßen kleinen roten Samtsaal mit kleinen roten Samtsitzchen, wo ich mir entspannt meine Cola aus der Flasche in so eine Metallbox stecken kann, anstatt in einem dicken Cineplex mit 300 anderen Menschen in diesen klinischen Sesseln mit Plastikdose.
Also ich sag's immer wieder, ich glaube, wer uns öfters hört, hat das bestimmt schon öfters von mir gehört. Also Marcel hat es schon tausendmal wahrscheinlich von mir gehört. Digga, die Cinedom-Luxusseele ganz oben, da würde ich mir ja die Tagesthemen reinziehen. Das ist so geil da oben. Ich kann das wirklich an alle Kölner so, wenn da irgendein geiler Film, guckt immer mal in Cinedom, ob irgendein geiler Film in den Luxusseelen läuft. Da laufen meistens immer so, also nicht so Sachen, die im Programm laufen, so aktuelle Sachen, also auch, aber auch viel so irgendwie Wiederholungen oder sowas.
Echt?
Ja, auch ich habe da zum Beispiel auch eine Wiederholung von Everything Everywhere at Once reingezogen. Alter, das ist immer so heftig, ne? Ich liebe das. Ich liebe das einfach.
Ja, ich war da noch nie rum. Cinedome habe ich nur negative Erfahrungen gemacht bis jetzt.
Ich auch, ich gehe da auch nicht hin, wenn ich nicht in diesen Saal, in diese Säle da oben komme.
Okay, aber lass uns jetzt wirklich da oder willst du noch was sagen, Marcel?
Nein.
Ich
will was zu Creator sagen.
Machen wir jetzt diese Diskussion nämlich zu, weil ansonsten schlafen uns ja die Leute weg. Zurück zu The Creator. Und um da mal reinzustarten, lass uns mal kurz darüber reden, wer hat diesen Film created? So. Wer möchte dazu was sagen?
Ich kann alles gerne machen.
Weißt du, was der Rogue One gemacht hat?
Das ist der gute Gareth Edwards. Der hat Rogue One gemacht. Also dafür ist er auf jeden Fall am meisten bekannt, würde ich sagen.
Godzilla.
Aber der hat auch Godzilla gemacht, ja.
Ja, der hat auch einen Film gemacht, mit dem er bekannt geworden ist.
Ja, Monsters.
Genau, ja. Habe ich aber nicht gesehen.
Deswegen meinte ich, der ist wahrscheinlich am meisten bekannt für Rogue One und Godzilla. Und
weil ist ja der Regisseur von Rogue One.
Das ist der am Ende Rogue One zu Ende gemacht hat.
Sozusagen. Ach so, okay.
Da gab es ja Wechsel und dann gigantische Nachdrehs und diesen ganzen Scheiß.
Ja.
Und er war sozusagen die Person, die Rogue One in sein finales Korsett gedrückt hat und das Ding ja, bis an die Kinoleinwand gebracht hat.
Okay.
Einer meiner, also der mein Lieblings-Star Wars-Film.
Warte, nee, er hat es nicht an die Kinoleinwand gebracht, oder? Also sind wir wieder beim Thema. Ist egal, Digga, ich bin
was
wieder.
Was meinst du jetzt?
Ja, von wegen Distribute und sowas.
Ja, natürlich, Digga. Es ist ein verfickter Disney-Star Wars-Film. Es geht darum, dass er den Film gemacht hat als Regisseur. Junge, ey.
Kleiner Besserwisser, Alter.
Arschloch.
Wer auch an Rogue One mitgearbeitet hat, ist der Co-Writer für The Creator, Chris Weitz. Ja, der hat auch Rogue One mitgeschrieben. Und andere Werke, wie er bekannt ist, glaube ich, noch American Pie. Und oh, sonst noch.
Bestes Writing.
Was für ein Sprung, Alter. Was für ein Sprung.
Ja, es ist ein mieser Sprung, aber ich glaube, alles andere war wirklich nicht sehr bekannt von ihm. Oder ist ja eher so nischig.
Habe ich mir auch gar nicht angeguckt, was er sonst noch gemacht hat.
Ja. Nee, ich war auf jeden Fall, wollte mir noch, deswegen habe ich es aufgeschrieben, immer reinziehen, wer das Material geschrieben hat.
Ja. Hm.
Weil Story halt einfach so ein Riesending, für mich auf jeden Fall, bei Filmen ausmacht.
Ja, ich würde dazu auch direkt sagen, was Story angeht, bei The Creator war das auch, habe ich mir heute was angeguckt, weil so ein Aufschrei wieder war. Ich meine, die Resonanz ist größtenteils zwar eigentlich positiv zu dem Film, aber so die einzigen Makel, die man dazu hört, ist immer, dass die Story halt so mega flach ist und sowas und nicht originell. Und auch das, was ich gesagt habe, wurde öfter schon erwähnt. Und da meint halt einer dazu von wegen, yo, dadurch, dass er halt noch eher noch so ein aufsteigender Filmemacher ist und Regisseur besonders, und er jetzt schon länger nichts mehr gemacht hat.
Ja, seit Rogue One nichts mehr.
Ja, war es halt so wahrscheinlich, dass er halt zu den Leuten, die das Geld hatten, gegangen ist. Und dadurch, dass er noch nicht so eine riesige, sag ich jetzt mal, Historie hatte, auf die er zurückgreifen kann, musste er eher so argumentieren von wegen, yo, ich habe eine originelle Idee, so, aber ich muss euch irgendwie noch verkaufen, ist es ungefähr so wie das, trifft das. Zum Beispiel Elysium trifft District 9 oder sowas. Und das sind wahrscheinlich so die Dinge, die eine Story dann am Ende flach machen.
Weiß ich nicht. Also der Mann hat Godzilla gemacht, ein Film, der riesig war. Und der Mann hat vor allem Rogue One gemacht. Also welcher Regisseur kann sagen, er hat schon einen Star Wars Film gemacht auf der Scale. So.
Ja, aber
der hat seine Reputation. So. Der hat, die Filme waren erfolgreich, beide. Besonders Rogue One hat die Fans und die Kritiker auf ganzer Ebene begeistert. Gilt nach der Originaltrilogie.
Ja, okay, aber wir haben zwei Filme.
Ja, yeah, trotzdem. Gilt für viele Leute als das beste Star Wars nach der Originaltrilogie irgendwie. Also vielleicht bei weitem nicht für jeden, aber.
Ey, ich glaube für ziemlich wenige eigentlich. Weil der hatte auch nicht so krasse Einschaltquoten, oder? Der hat die Masse doch gar nicht so abgeholt. Das ist schon ein nischiger Star Wars-Film.
Ja, aber wenn ich mit Leuten über Rogue One rede, dann ist es immer, also durch die Bank immer, Digga, einer der besten Star Wars-Filme überhaupt.
Ja, so. aber du, ja, okay, du hast auch ja, so deine safe. Bubble, klar.
Deswegen ne? sage ich so, ne, bei weitem, mit Sicherheit nicht bei weitem, aber trotzdem von einer breiten Masse, bevor wir da jetzt wieder ein Fass aufmachen,
ja,
sorry,
nee, klar,
dass ich so ablenke.
Nee, klar.
Aber ich finde das schwierig, weil diese, ne, Elysium trifft Chappie oder Apocalypse Now trifft Blade Runner oder was auch alles, da kommen wir ja gleich noch zu, was diese Filme alle, also welche Filme sich da alle noch verstecken, die sind ja nicht nur auf Story-Ebene, sondern die sind durch die, also durch alle Gewerke des Films sind diese Einflüsse mit drin und ich finde besonders auf Story-Ebene ist es eher so ziemlich nackt und clean und einfach eine einfache Geschichte, die man so einfach irgendwie aus dem Bilderbuch Geschichtsding sozusagen
ja,
kriegt.
Ja, die man ja auch aus The Last of Us und
das
sowas.
Genau, das einfachste Konstrukt einer Geschichte, das jetzt gar nicht unbedingt, also die ist gar nicht so spezifisch, dass ich sie bestimmten Filmen zuschreiben würde, sondern es ist einfach so eine Art von Story, die so simpel gehalten ist,
aber
dass du die durch
halt
die Bank in verschiedenen Genres überall findest.
Ja, genau, ja, weil sie funktioniert halt.
Genau, aber genau, deswegen finde ich, also kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt so eine krasse Story geschrieben hat und dann von den Studios abgesägt wurde und gesagt wurde, nee.
Nein, ich meine, dass er gar nicht erst dahin gegangen ist mit einer krassen Story.
Ja, das weiß ich nicht.
Ja, doch. Das sagst du ja gerade.
Ja, nee, aber nee, gut, dann habe ich dich anders verstanden, sondern dass die Studios ihm seine Story kaputt gemacht haben.
Nein, sondern dass er ja schon denken musste, yo, wie kann ich die Leute dazu überzeugen, dass sie mir Geld für meinen Film geben und dann halt nicht mit so einer ultra crazy Idee kommt, weil er ist halt nicht so ein.
Ja, aber du musst auch überlegen, der Film hat nur 80 Millionen Dollar gekostet, was ja auch nochmal ein Punkt ist. Also
ja, okay,
ein Studio gibt mit Sicherheit deutlich schneller einen Regisseur, der sowieso schon sich bewiesen hat, 80 Millionen Dollar, der zusammen mit Leuten arbeitet wie Greg Fraser und Hans Zimmer, um einen Film zu machen, selbst wenn die Story ein bisschen origineller gewesen wäre. Deswegen finde ich die These, es kann vielleicht so sein, aber wenn es dazu jetzt keine offiziellen Stellungnahmen oder sowas gibt, finde ich es sehr.
Ja, das ist eine These.
Ja, ja, genau. Ja. Ich sage auch gar nicht, dass du die gesagt hast. Du hast sie ja, nee, in den Raum gebracht, aber finde ich schwierig. Ja. Aber bevor wir da reingehen, noch kurz zu der Crew dahinter. Das habe ich jetzt nicht schon angedeutet. Es hat, wie gesagt, Greg Fraser, diesen, also war DOP des Films bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ist dann abgesprungen wegen Dune 2, hat aber so die Grundsteine der, ja, kreativen Choices irgendwie gelegt. Zum Beispiel auch, ist, soweit ich das verstanden habe, eher dafür verantwortlich, dass diese ganze Produktion auf der FX3 gedreht wurde und solche Sachen, beziehungsweise mitverantwortlich. Ja, und als er gegangen ist, beziehungsweise, ja, so, ne, hat er das, seine Arbeit abgegeben an Oren Soffer. Noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, sag ich mal so, in der Cinematographer-DOP-Welt, der sich aber dann sozusagen dem ganzen Ding angenommen hat und ja, da sind sich, glaube ich, alle einig, die den Film gesehen haben, ja, große Leistungen vollbracht.
Sah so gut aus, ne?
Und jetzt noch ein Name, ja, den natürlich, wie gesagt, ne, Hans Zimmer, den auch viele kennen, hat einen Score gemacht, wo ich sagen muss, bäh, also ist nichts Besonderes.
Also ich dachte die ganze Zeit so.
Ich habe nichts von dem Score zu behalten.
Ich habe nur den Radiohead-Song.
Genau,
der Radiohead-Song war so geil.
Der einzige Song, der krass war der Radiohead-Song und da war mir gar nicht bewusst, dass er von Radiohead war, als ich
ihn. Ich dachte, der wäre von Kendrick Lamar. Ich dachte auch, der fängt gleich an, drauf zu rappen. So.
Nee, ich dachte, also diese Stimmen am Anfang und sowas, dachte ich halt, okay, das ist der Soundtrack. Und dann habe ich gar nicht mehr weiter darauf geachtet. Und als du mir das dann geschickt hast, so, damn, safe, das ist dieser Track, so, weil den. Das Ende oder die Mitte von dem Track kenne ich so mal, der ist großer Radiohead-Fan.
Ja.
Aber dieses Intro mit diesem Stimmen und sowas,
Alter, das
dachte so ich halt, das wäre der Soundtrack des Films gewesen. Das war das Einzige, was bei mir gesneakt ist.
Also ich dachte, es gibt halt
alles
ein
andere
Sample.
Nicht.
Es gibt ein Sample davon, der ist von Kendrick Lamar, meine ich. Und deswegen habe ich die ganze Zeit sogar von wegen, Alter, kommt gleich Kendrick so noch rein. Das wäre auch hart gekommen.
Das hätte
so.
Auch das hätte gepasst. So, ja.
Und dann war es aber halt so der echte Song. Ich dachte mir auch so, Alter, ich kannte den legit nicht so.
Zählt das unter Soundtrack? Also hat Hans Zimmer da irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen was abgemixt, aber zählt das dann, das zählt er ja nicht unter einem originellen Soundtrack, ne?
Sie benutzen ein Lied als Soundtrack.
Ja, ja, aber ich, also das kann man jetzt nicht Hans Zimmer irgendwie crediten dafür, krass.
Haben wir ja auch nicht.
Nein,
das hat ja nichts, eben nicht.
Weil ihr meintet so, ja, der Soundtrack war lala, aber der Radiohead-Ding.
Nein, das
ja,
ist ja,
deswegen
das
sagen
die,
wir extra, der von Radiohead,
These,
nicht
okay.
Der von Hans
ja,
Zimmer.
Okay, okay.
Hans Zimmer hat echt einen uninspired Score
ja,
irgendwie geliefert,
wirklich,
fand ich.
Also
keinem Hans Zimmer würdig.
Ja, hätte mir gesagt, so danach, nach dem Film so, der, ja, das war von Hans Zimmer. Oder hätte mir gesagt, der, es war von, keine Ahnung, Ben Baum.
Ja,
irgend so ein Typ mir, halt. Ja.
Ich wollte jetzt sagen, er ist
der,
Ben Baum.
Der so Musik halt macht für Filme. Hätte ich so gesagt, ja, safe.
Cool.
Und nicht so, ja, das hat Hans Zimmer gemacht, der so.
Ich habe vorher schon gewusst, dass Hans Zimmer den Soundtrack macht und hab mir den schon reingezogen. Und dachte mir eigentlich so, geil, neues Album von Hans Zimmer, so The Creator, ich höre mal in den Soundtrack rein. Ich habe, glaube ich, 4 Songs gehört und war so, Alter, das ist halt so boring.
Ja, der einzige Song, der irgendwie im halbwegs bockt, ist Heavens. Und zwar nur das Ende. Da ist so eine coole Melodie drin. Aber auch die könnte ich jetzt nicht irgendwie recallen. So. Also,
ich habe auch keine Ahnung. Also so genau habe ich nicht hingehört.
Klang so ein bisschen so als, also ich glaube eher, dass Hans Zimmer selber da gar nicht mehr wirklich an dem Soundtrack gearbeitet hat, sondern nur sein Team so
sein
mäßig.
KI.
Seine KI, ja, Digga, safe.
Aber ich fand, die haben viele coole Songs benutzt, die mir, also die ich auch schon vorher kannte, aber die viel mehr im Kopf geblieben sind im Film, als der Hans Zimmer Soundtrack zum Beispiel am Anfang läuft Fly Me to the Moon.
Ja, Frank Sinatra,
ja, genau.
Oder was?
Aber in so einem
Cover
also, halt irgendwie.
Ja, im Cover, nicht von Frank Sinatra selber. Ja, der Radiohead und am Ende, aber es, ja, ich weiß nicht, zählt gar nicht mehr, war eigentlich in den Credits. Als die Credits kamen, lief von Claude Debussy.
Ja, ja, genau.
Claire de Lune.
Ja. Ja, der lief ja auch während, der lief aber auch irgendwann anders, während
echt?
Explosion irgendwann.
Okay.
Oder? Doch, ganz am Anfang lief der doch. Claire de Lune.
Nee, aber
auf jeden Fall am Ende, ich weiß
nicht. Meinst du bei der Doku, wo die Explosion auf einmal kommt?
Ja.
Kann ich mich nicht daran erinnern, tatsächlich.
Ich meine, da lief Claire de Lune.
Ja, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, genau, da so viel dazu, ja, den Cast, ne, John David Washington.
Wieder Banger-Performance, fand ich.
Safe, der Boy hat auch mit. Madeline Juna Voiles, oder wie man sie ausspricht, dem Mädchen Alfie, hat den Movie gecarried, so. Ja, also auf jeden Fall, so.
Aber man muss sagen, wir haben nicht die volle Performance, weil wir haben auf deutscher Synchro geguckt.
Auf jeden Fall, ja.
Um 50% der Performance, so.
60. Dann Gemma Chan, die Maya gespielt hat, und noch einer, ein Schauspieler, den ich liebe, ist Ken Watanabe.
Oder der auch von Inception.
Der von Inception, ja. Der hier auch den Rebellenanführer sozusagen, irgendwie den obersten Handlanger, so die rechte Hand von Nermata oder wie da der Creator irgendwie heißt.
Ja, Nermata oder so.
Genau. Ja, auf jeden Fall auch ein starker Cast irgendwie, und wir haben auch schon gesagt, die Performance
wer auch noch ziemlich bekannt ist Ralph Ineson, der den General Andrews gespielt hat.
Ja, er spielt zum Beispiel in The Witch, ne? Und in, spielt er den Vater.
Ja.
Oder in The Office spielt er auch, der ist ja noch relativ jung.
Ich finde den aber, ich fand den in The Creator jetzt richtig scheiße, um ehrlich zu sein.
Ja, der hat halt auch einfach überhaupt nichts zu tun irgendwie, ne?
Ja, der guckt die ganze Zeit nur böse und ist halt so überhaupt nicht intimidating oder so.
Das liegt halt eher an der Rolle.
Das liegt auch, glaube ich, weil wir ihn auch da in der Synchro haben, weil wir ihn nicht im O-Ton gehört haben.
Ja, das kann sein.
Der hat halt die tiefste Stimme des Jahrhunderts, ne? Der spricht so tief, du brauchst kein D-Box-Sessel mehr, um deine Prostata zu massieren. Das ist so krass. Also wirklich, das ist vollkommen verrückt. Aber ja, also, ne, hier Washington hat auf jeden Fall wieder eine krasse Performance abgeliefert. Ich finde auch, der hat halt einfach immer nice Rollen irgendwie so, obwohl jetzt, sag ich mal, die Figur, ja doch, das ist schon so eher die Figur, die am rundesten irgendwie ist in dem ganzen Film.
Findest du?
Ich finde, es war wieder, ja, am Rund schon, weil da auch Progress drin war, aber mich hat die Figur richtig, also viel zu stark an Tenet erinnert.
Ja,
ich finde, er hat dieselbe Rolle gespielt eigentlich.
Es war also sehr, sehr, sehr Tenet, nur ein bisschen persönlicher, weil Tenet ist ja sehr oberflächlich.
Ja, das stimmt.
Ich geh gleich drauf ein, weil das spielt viel zu hart in mein Fazit mit rein. Oder müsste ich jetzt für spoilern, wenn ich jetzt noch auf die Rolle drauf eingehen.
Na gut, dann, meine lieben Freunde, würde ich sagen, ab hier spoilern wir. Wenn ihr den Film nicht geguckt habt, dann schaltet jetzt ab und geht den Film gucken. Ich würde sagen, man verpasst schon was, wenn man den nicht im Kino geguckt hat.
Ja,
falls ihr den überhaupt gucken wollt. So. Und ansonsten.
Falls ihr auf Sci-Fi-Blockbuster steht. So.
Ja.
Dann verpasst ihr was.
Blockbuster. Ja. Ja.
Blubblabla.
Alles klar. Dann geht's jetzt weiter. Gut.
Okay, dann kann ich jetzt tatsächlich spoilern. Ich fand auch, die Character Progression und so, das war auf jeden Fall am rundesten und so. Stimme ich euch zu. Aber ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dem Pacing vom Film zusammen, weil das fand ich extrem schnell. Und da ich den Charakter von John Washington, also Joshua, so unglaublich flach fand ich, also für mich persönlich, ich fand die Probleme, die er so hatte als Charakter, die fand ich so, ich weiß nicht, die fand ich so typisch für einen Main-Character. Also das hat mich irgendwie nicht abgeholt so richtig. Deswegen fand ich den Charakter irgendwie sehr langweilig. Das war für mich so dieser typische Veteran, der irgendwie Probleme hat und die irgendwie versucht zu überwältigen.
Komm her, Junge, komm her!
Was ja, also, was nicht heißt, dass irgendwie so klassische, dass man daraus nichts Gutes machen kann. Aber ich weiß nicht, wie.
Man hat es halt schon gesehen. So.
Ja, man hat es halt wirklich einfach gesehen, und ich fand, so wie sein Charakter viele Situationen einfach handelt, ist einfach dieses bilderbuchmäßige Action-Hero.
Ja, also ich muss sagen, der Boy ist halt ein klassischer Joel. Nur ein bisschen jünger.
Jo. Also
ja, Dude, ich fand.
Der alles verloren hat, der hat nichts mehr zu verlieren und muss ein nerviges Kind durch.
Ja, nicht mal. Ich finde, das ist nicht mehr ein Joel, weil Joel hat wirklich nichts zu verlieren. Der Typ hat ja noch irgendwie Hoffnung, Maya wiederzufinden.
Mm, das stimmt.
Und der ist so darauf fokussiert. Und links und rechts von ihm sterben so richtig langjährige Freunde von ihm. Und der, weiß nicht, der steckt das meistens irgendwie so richtig gut weg. Was ich mit der Begründung verstehen kann, die jucken den wirklich nicht mehr. Also er will wirklich nur noch Maya wiederfinden. Aber das macht ihn halt so, das macht ihn nicht rund, das macht ihn so einfach. Weil du weißt, der Typ will eigentlich nur Maya wiederfinden. Und wenn er sie wiederfinden wird, wird er sagen, ich liebe dich. Und das war's.
Safe.
Und
das ist ja nicht passiert.
Ja doch, natürlich ist das passiert. In gewisser Weise ist das
passiert. Ach so, ja, ganz, ganz am Ende. Ja, okay. Aber ich fand eigentlich viel mehr, was das Character Development so ausgemacht hat, ist, dass er sie gefunden hat und sie war lebendig und er tatsächlich sie halt töten musste.
Ja, aber ja, das ist halt wie... Und,
sorry.
Und nein.
Obwohl, nee, sag
erstmal. Da finde ich, kommt das Pacing mit rein, was halt einfach so schnell abgefrühstückt wurde und auch in einem Szenario, er ist da gerade erst angekommen. 2 Minuten später kommen die Amis da auch an denselben Ort, machen dem richtig Druck. So, er schaltet sie gerade ab, hat so emotionalen Moment und auf einmal kommen die da reingerusht und es passiert schon wieder Action und du bist schon wieder mit deinem Kopf ganz woanders. So, du hattest nicht mal Zeit, das irgendwie sacken zu lassen.
Ja, auf jeden Fall. Also auch er lässt es nicht wirklich sacken. Man hat nur eine kurze Reaktion und dann geht es direkt weiter. Deswegen, ich finde, das ist auch irgendwie so ein Teil der Story, der sich ziemlich nach einem MacGuffin anfühlt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein MacGuffin ist. Nope. Ist das so ein...
Ist man neu bei McDonald's?
Genau, MacGuffin ist so ein Muffin aus Glas.
Ah ja, nee, nice.
Also das ist so ein Objekt, was eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung hat, außer die Funktion, die Story voranzutreiben. Also beziehungsweise die Story in Gang zu bringen. So, und ja, irgendwie ist das, also zum Beispiel, jawohl, ne, das ist jetzt
nicht
das
beste Beispiel.
In gewisser Weise hat es aber, weil es so wenig emotionale Tiefe dann irgendwie doch hat, außer halt der am Ende jetzt diese Auflösung so ein bisschen für ihn als Charakter, aber grundsätzlich, also die Auflösung, die auch überhaupt keinen Sinn macht, wohlgemerkt, aber egal, da kommen wir gleich noch zu, ist es irgendwie nur so, okay, wie kriegen wir den Dude wieder, also sie ist nur da, damit er sich bewegt.
Ja, ich wusste auch gar nicht, warum haben sie das Kind überhaupt dahin gebracht, weil die konnte ja gar nicht, also sie ist ja gar nicht bei Bewusstsein.
Ja, eben, das sind so viele Plotholes in diesem Film, das ist so krass, Digga. Also ja. Da kommen wir gleich noch drauf.
Ja.
Auch noch weiter. Aber ich finde, was wie in Anführungszeichen viel interessanter an seinem Charakter ist, ist halt diese Entwicklung, aber das ist auch mega Klischee, aber trotzdem diese Entwicklung hin von, ich hasse KI wegen meiner traurigen Backstory, dass meine Eltern getötet wurden durch die Atombombe, hin zu, ich akzeptiere ein KI-Kind als mein eigenes Kind, weil es eine Kopie ist von meinem eigenen Kind und ich habe gesagt vorher diese ganze Zeit, das ist nicht echt und am Ende erkenne ich es als echtes Kind an und die Gefühle, die dieses Kind zu mir hat oder ne, und ich zu ihm, sind echt. Und das ist so die einzige wirkliche Charakterentwicklung und so das Theme von diesem Film, was aber viel zu kurz kommt.
Ja, und wenn ihr auf dieses Theme richtig steht, empfehle ich, falls ihr ihn schon kennt, kennt ihr den Film Enemy Mine?
Mhm.
Übel stark. Also da geht es genau darum.
Ist das so ein richtig alter?
Den haben wir, glaube ich, mal bei mir geguckt, ja. Das ist mit so einem Dude, der ist bei so einer Sternenbrigade oder sowas und der stürzt zusammen mit einem Alien ab.
Ja, ja, doch, den kenn ich.
Und fängt an, sich mit dem anzufreunden und sowas.
Der ist so
heavy. Da geht es den ganzen Film lang nur darum. Ich glaube, der ist deutsch, der Film sogar. Und der ist so gut. Also ich wusste auch lange Zeit nicht, dass der deutsch ist, weil er so fucking gut ist. Ja, also kann ich jedem nur empfehlen.
Der ist halt wirklich, sehr...
Also, der Film ist scheiße.
Ja.
Also, du merkst auf jeden Fall, dass der sehr alt ist. Das hat so ein... Ich glaube, das ist so... Das Alien ist mit so... Also, so, wie nennt man das? So mit Maske, genau, mit Maske dargestellt. So.
Ja, gut, das gibt es ja auch heute noch.
Sieht super aus, aber.
Aber als ich den gesehen habe, fand ich, hat man das schon so gemerkt, dass das schon ein älterer Film ist.
Mit mir selbst, also du bist genauso wie ich mit Star Wars aufgewachsen, Digga, da hat man das auch gesehen.
Ja, da hat man das auch gesehen. Und das meinte ich, da wollte ich auch den Vergleich ziehen. So, das erinnert so an die alten Star Wars-Teile, so das Ding.
Mhm. Ja, ja, aber ich würde schon so sagen, dass die Maske war ein bisschen besser, weil die mussten nur einen Alien machen. So.
Ja. Ja, okay.
Ja. Ja, aber ist auch egal. Also der ist auf jeden Fall geil und wenn man auf das Theme steht, dann kann ich den Film auf jeden Fall ans Herz legen, weil der geht die ganze Sache sehr tief, sehr, sehr tief an. Und ein bisschen heulen, ein bisschen kacke.
Anders als der Film hier so ein bisschen, finde ich. Weil ich finde, der Film hat Themen wie, ne, so, es geht um Menschsein und um was ist Mensch, was macht den Mensch aus. Das ist ein Thema, was halt einfach eins zu eins auch Blade Runner ist. So. Also Blade Runner ist letztendlich das große Geschwisterkind irgendwie von, oder eher sogar noch ein Elternteil dieses Films, viel, viel mehr als ein Geschwister, es ist ein Elternteil, weil dieser Film erzählt basically fast dasselbe durch eine andere Geschichte oder versucht dasselbe zu erzählen durch eine andere Geschichte wie Blade Runner 1 und auch 2, aber auf einer total oberflächlichen und am Ende auch unbefriedigenden, sag ich mal, Ebene so. Weil es werden eigentlich überhaupt gar keine Fragen beantwortet. Ja. Es wird nichts zu dieser ganzen KI-Gedöns erklärt. Also weißt du, was unterscheidet die von den Menschen, was nicht? Warum sind die so, wie die sind? Warum sind die auch so, also wieso leben die genauso wie Menschen? Ich meine, das ist eine coole Idee, aber es macht halt überhaupt keinen Sinn und solche Sachen. Das, also einfach mega viele Fragen, die so aufkommen, wenn du diesen Film guckst, die eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, nicht so wirklich Sinn ergeben.
Auf deinen Punkt, warum sich die KI so verhält, wurde, glaube ich, kurz einmal angeschnitten, dass die halt einfach so programmiert wurden. Also, dass sie einfach programmiert wurden, sich wie Menschen zu verhalten.
Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also, ja, warum sollte
dann stimmt
man,
das ja, was er die ganze Zeit denkt.
Warum sollte man, ja eben, genau, warum sollte man auch die Welt voll mit Robotern machen, die genauso sind wie man selbst, weil die sind ja trotzdem Menschen geschaffen. Diese KI.
Die müssen auch schlafen und sowas.
Ja, das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, okay, und schlafen, die laden sich ja auf. Ja,
aber woran laden die sich auf?
Da waren doch so Kabel. Ja, die waren legit so an Kabel angeschlossen.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem, warum müssen die dafür so einfach
wie
so.
Ja, wie gesagt, wahrscheinlich einfach nur, um die so menschenähnlich wie möglich zu machen.
Nein, wahrscheinlich einfach nur so, damit man in der Story dann einen Roboter einfach auf Standby stellen kann. Einen hochentwickelten Menschenroboter, der so intelligent ist wie man selber, hat einfach hinten am Ohr einen Ausknopf. So, Alter. What? Weißt du, und so, das sind so viele Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen. Also es macht keinen Sinn, dass dieser Tempel dann auf einmal voll mit Robotermönchen ist. Und
sah aber geil aus.
Es sah fucking geil aus. Das waren absolute Gemälde, aber es macht
Overwatch
überhaupt keinen Sinn. Also nicht mal diese Simulants, weißt du, die noch so Menschengesichter haben, sondern sogar so richtige, richtige Roboter, die dann da einfach in dieser Welt chillen als Mönch. Also es macht überhaupt keinen Sinn. So. Und an so vielen Ecken macht das keinen Sinn. Solche Sachen, wieso benutzt Alfie nicht einfach die Fähigkeiten, um die ganzen Roboter, die gerade irgendwie die Leute bedrohen, also weißt du, wenn die da an dieser Grenzkontrolle sind und sowas, und diese Roboter auf die ballern und so, warum macht Alfie nicht einfach den Strom aus und die ganzen Roboter in der Umgebung gehen aus und so viele Sachen oft? Warum geht Alfie nicht und macht diese Panzer aus und sowas, obwohl die total in der Nähe sind? Woher kommen auf einmal diese gigantischen Panzer, Digga? So,
also, hier hat auch keiner so, man hat nur mal so, als sie schon fast da waren, hat man so gesehen, wie die Bäume so sich zur Seite drücken. Aber ich dachte mir auch so, hä, Digga, ihr könnt das nicht so irgendwie ein bisschen orten, wenn die so wenigstens einen Kilometer in der Nähe sind oder sowas. Checkt ihr nicht, dass so ein Panzer, der so gefühlt so groß ist wie ein Fußballplatz, auf euch zurollt?
Ja, absolut. Weißt du? So. Ja. Und so viele Sachen, die einfach hinten und vorne keinen Sinn ergeben. Warum kommt auch am Ende die Maya, wenn sie wieder restored ist in diesem anderen Roboter, einfach auf den Dude zugestürmt, auf Joshua, und liebt ihn und es freut sich über ihn, wenn er sie doch verraten hat und das die letzte Erinnerung ist, die sie aneinander haben und sie wegen ihm letztendlich gestorben ist und ihr Kind verloren hat und solche Sachen.
Naja, sie hat ja auch realisiert, dass sie gerade auf der explodierenden Nomad ist vielleicht. Und als sie den dann gesehen hat, war sie so... Nicht,
Digga. Woher soll die das realisieren? Die müsste ja so schnell kombinieren,
vielleicht hätte sie auch alles
was abgeht. Warum kann Alfie einfach ohne, dass eine Wache sie auf der größten und wichtigsten Militärstation der Amis mitten ins Kontrollzentrum rennen, wo niemand ist und den Strom ausmachen. Ja. Also,
die haben das auch einfach schon evakuiert, bevor irgendwas passiert ist.
Also, das war auch der Grund, warum ich die ganze Zeit so gestikuliert habe. Das sind genau diese Plotholes. Die sind halt wirklich so über den Film hinweg verstreut. Es gibt so viele, wie so ein guter Schweizer Käse ist dieser Film.
Ja, wirklich, wirklich. Und du musst echt aufmerksam sein und über diese Plotholes drüber springen mit geschlossenen Augen, damit du nicht das Gefühl hast, dem bricht gerade diese ganze Bude über dem Kopf zusammen.
Das habe ich auch perfekt gemacht, bin ich ehrlich. Also ich habe es einfach komplett ignoriert, weil ich war so,
ja, es ist auch halt vollkommen keine Erwartung. Okay. Es macht auch Spaß, den Film zu gucken.
Genau, das meinte ich ja.
Ich sage nicht, dass der Film schlecht ist.
Nee, aber ich meine nur, weil du hattest auch gesagt, du hattest so wenig Erwartungen. So, meine Erwartungen haben sich, glaube ich, während des Films nicht erhöht oder sowas. Und deswegen habe ich auch einfach nur mit einem Ohr so zugehört und war so, geil.
Safe. Und das Ganze wird natürlich dann halt irgendwie poliert und, sag ich mal, lackiert von diesen geilen Visuals.
Ja, Mann, ich habe auch nur darauf geachtet.
Die halt hella dirty sind, obwohl man auch sagen muss, der Film ist wunderschön und für 80.000 Euro auch geisteskrank wunderschön. 80 Millionen US-Dollar, geisteskrank. Aber man sieht hier und da halt trotzdem so ein bisschen was, so, ne? Also man sieht zum Beispiel teilweise die Ränder der Köpfe, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, von den Simulants, wie da die Maske, die obviously den Rest des Kopfes, der nicht existieren soll, wegmacht, so blurry edges fabriziert. Und das sieht man relativ häufig bei Alfie. Das sieht man aber auch vor allem einmal, wenn dieser Mönch, kurz bevor Joshua zu Maya kommt, dann in diesem goldenen Tempel da oben, ihm sagt irgendwie, Dümdüm heißt Himmel oder was sie da gesagt haben.
Jo.
So.
Yandan, glaube ich.
Irgendwie sowas. Da siehst du teilweise halt so, okay, ne, sie haben es halt wirklich practical gedreht und das arme VFX-Team musste 1.000 Milliarden Masken ziehen und Frame für Frame diese Köpfe animieren und so ein Zeug. Und teilweise so sieht man schon, dass es halt also anders produziert wurde als im Studio, wo dann halt der ganze Scheiß CGI ist, aber in sich irgendwie stimmig funktioniert. Und hier hast du dann teilweise unter diesem fliegenden Boot, was auch keinen Sinn macht, warum fliegt das Boot über dem Wasser? Du kannst es doch einfach schwimmen lassen, Digga. Das ist viel effizienter.
Mach es futuristisch, haben die
ja, genau, eben. Aber so siehst du unten das Wasser, was von diesem Magnetfeld oder was auch immer dieses Ding über dem Wasser hält. Das sieht nicht 100% echt. Also man sieht,
auch so ein Ding, da würde gar nichts passieren am Wasser, wenn es ein Magnetfeld wäre oder so.
Ja, es macht
gar keinen Sinn.
Deswegen, es ist ein wunderschöner Film. Der ILM, Industrial Light and Magic, ist ein geisteskrankes VFX-Studio, aber man sieht trotzdem hin und wieder so auch, dass dieser Film nicht 100% echt ist. So. Und dieser Film wird so krank in die Höhe gelobt, wie geil er aussieht. Und das tut er auch, aber er ist nicht perfekt visuell. Und das,
naja,
ne, ja, und ich finde auch, ich meine, das ist eine kreative,
ich glaube, das
Choice
fällt dir aber, oder uns, sag ich jetzt mal, aber
natürlich
auch viel
klar, weil auf, ich ne? da auch aktiv drauf geachtet habe, weil ja, ich vor genau. allem in den Film gegangen bin, um zu gucken, so, okay, wie haben sie das gemacht, so?
Ja.
Wie sieht das aus? Kann das funktionieren? Und natürlich, es funktioniert, aber es ist halt nicht perfekt. Ja. So wie kein Film es ist. Und noch eine Sache, die FX3 ist eine gottlos geile Kamera und ich glaube schon, dass es definitiv on purpose irgendwie auch gemacht ist, weil das gibt dem Ganzen so ein realistisches Feel. Aber es war schon teilweise ein bisschen noisy.
Habe ich auch gedacht, ne?
Es war, also ich weiß nicht, ob es, vielleicht lag es auch einfach am Projektor oder sowas. Aber
nee, also ja, auch, weil ich habe manchmal im Gefühl, das sieht so aus, wie wenn ich mit fettigen Fingern mein Handy angefasst habe, manchmal so.
Nee, aber ich, also der Film war schon besonders in den sehr kontrastreichen, sehr Lowlight-Situationen.
Bei den Blue Hours und so am Anfang.
Genau, war er schon sehr noisy. Ja. Und zwar nicht das noisy, also hier Robert Hoffmann hat in seinem Film gesagt, da ist eine schöne Körnung drin.
Nee,
da
das
ist
war keine
Körnung. Schöne Körnung drin, weil. Also, es, ich meine,
auch eine schöne
ich meine gelesen zu haben, dass sie im Nachhinein sozusagen analog bearbeitet haben, in Anführungszeichen, also dass der Film analog aussieht. Aber die Körnung, in Anführungszeichen, die ich meine, das ist nicht die Filmkörnung, die du kriegst, wenn du auf digital, auf analogen Film drehst, weil das ist was ganz anderes, sondern das ist digitales Noise.
Ja.
Und zwar RGB-Noise. Also dieses Noise, wo du die einzelnen, wo du rot, blau und so, weißt du?
Ja, ja, ja. Und auch nicht in so pünktlichen Formen, sondern schon so in so Strains schon fast.
Ja, je nachdem, genau, so wie ausgeprägt das ist. Und das hat man hier. So, und das hat man nicht unbedingt, also wenn du jetzt einen Oppenheimer guckst, der ja 100% analog ist, dann hat er auch Noise, in Anführungszeichen, oder Grain, aber das ist halt dieses, das sind einfach diese Körner, das ist diese Körnung. Und dieser Film hier hat digitales Noise auch zu einem gewissen Punkt. Und ich bin mir ziemlich sicher, das ist mit Absicht, wie gesagt, weil es diesem Film dieses dokumentarische, wie es du schon meinst, District 9 Chappie-Vibe ein bisschen gibt und auch dieses, dass man wirklich so das Gefühl, das ist so ein bisschen wirklich, also es ist realitätsnaher.
Ja, von wegen, das hat jemand echtes gefilmt.
Genau, das hat jemand gefilmt, das ist eine kreative Choice mit Sicherheit, so, weil die Leute wissen, was sie tun. Aber es ist da. So. Ne? Und so ein Dune hat das nicht.
Tja, also.
Will ich nur mal sagen. Ein
Dune war definitiv besser.
Ich meine, ich bin da auch, ne, also, keine Ahnung, das ist, mich hat das nicht gestört oder sowas.
Mich hat schon gestört.
Das ist gerade sehr technisch.
Es ist super technisch, ja.
Aber ich fand es eigentlich ganz gut.
Also ich musste am Anfang auch tatsächlich selber überlegen, ob das gerade extra ist, weil wir hatten ja selbst, ich weiß ja auch, wie schnell, also was heißt wie schnell, ne, die FX3 hat unfassbar viel Dynamic Range, aber
15 Stops, also es
ist schon ordentlich, ne? Aber also trotzdem haben wir selbst bei unserem Projekt dann auch gemerkt, so, also klar ist das viel, aber man denkt manchmal dann so, man kann es einfach schleifen lassen oder sowas. Aber selbst bei unserem Projekt hat man, als es so ein bisschen dunkler wurde oder sowas, hat man auch schon deutlich Neues in der Kamera gesehen.
Ja, gut, was du meinst, ist aber auch, wenn du das in Camera direkt siehst, wir haben ja auch auf S-Log 2, glaube ich, gefilmt, das ist nochmal dieses Log-Noise. Weil okay, die Gamma-Kurve. Das ist
rausmachbar oder was?
Genau, das ist ja, weil bei Log ist eine, also filmt die Kamera auf einer anderen Gamma-Kurve als bei normalem, sag ich mal, eine Picture Profile, sag ich mal, jetzt ganz vereinfacht. Und dadurch werden so die einzelnen, die Höhen und Tiefen werden digital sozusagen zu höher beziehungsweise runtergedrosselt.
Ach so, okay.
Also die Tiefen werden runtergezogen, die Höhen werden hochgezogen, um so viel Info wie möglich zu kriegen. Dadurch ergibt sich aber auch an diesen Punkten, besonders halt in den Tiefen, ziemlich viel Neues, weil es halt digital hochgezogen wird. Und nachher, wenn du dann einen Reverse-LUT drauf machst, also dieses F-Log rückgängig machst, um ein natürliches Bild zu kriegen, das S-Log, ja, F-Log ist Fuji, das S-Log wieder rückgängig zu machen, um die natürliche Gamma-Kurve herzustellen und dann sozusagen mehr Bearbeitungsfreiheit in diesen aufgezeichneten Details zu haben, verschwindet dieses S-Log-Noise auch wieder. Das ist das, was du meinst. Aber nichtsdestotrotz, es wird gerade mega technisch und viele Leute
viel zu viel
langweilen sich jetzt auch gerade bestimmt. Es ist auf jeden Fall Neues vorhanden und ne, keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, wo ich da jetzt hin mit wollte. Ich habe meinen Punkt da schon klar gemacht.
Ja,
es ist trotzdem schön.
Ja, ja. Ich finde auch, dass der Film wird vor allem vom Visuellen und von den ganzen Special Effects wird er auf jeden Fall getragen, aber auch von dem Design und der Atmosphäre des Films generell. Also ich finde, die fucking Concept Artists und 3D Artists und Special Effect Dudes, so Props an die, die haben eine so schöne Welt erschaffen, finde ich.
Ja, es ist geisteskrankes Worldbuilding, ne?
Ja, also vor allem was die Leute in Neuasien, so wie die Kultur mit diesem Hochtechnischen gemixt haben, ist geisteskrank.
Neuasien?
Ja, so hieß das.
Ja, so hieß echt? New Asia. New Asia, Neuasien, so hieß der Kontinent, wo sich hauptsächlich dieser Film abgespielt hat.
Ach, so hieß der ganze Kontinent?
Ja, ja.
Ach so, okay.
Die haben, glaube ich, kein spezifisches Land jetzt da gesagt.
Nee.
Ja.
Vielleicht war das auch ein Land Neuasien jetzt einfach. Nee, alle Länder zusammengefasst unter einer Regierung, die nicht existiert. Wie können die Amis eigentlich einen kompletten Kontinent terrorisieren mit ihrem Krieg? Und es gibt einfach keine Regierung in Neuasien, die irgendwie dagegen vorgeht.
Ja, und die
Polizei gibt es ja, aber hä?
Wir hatten schon die Plotholes so. Ich wollte gerade noch aufs Design eingehen.
Sorry, tut mir leid.
Schöner Mann.
Was?
Ich habe. Ich wollte kurz ein böses Wort sagen und dann habe ich mich dagegen entschieden. generell das Roboterdesign. Fand ich einfach sick. Die haben sich auch richtig.
Die laufenden Beamer.
Die haben sich auch so sick bewegt. Deren Kiefer so dargestellt haben, wenn die angefangen haben zu reden. Das sah alles so.
Sich einfach bewegt.
Das sah so sick aus. Das hat so.
Und meistens von diesen 100% Roboter.
Von den 100%. Ja. Nicht von den Sims. Von den Sims das Design fand ich. Waren halt Menschen so mit dieser Metallröhre drin. Das sah
so ein bisschen albern aus.
Das sah halt schon ein bisschen weird aus.
Das ist eigentlich ganz cool.
Hatte
Frau von dem einen, den die später getroffen haben in Neuasien, dann dieser.
Die fand's so cool, weil die heiß war.
Nein.
es war halt sehr futuristisch. Das hat's dann auch sehr herausstechen lassen. Die Simulanten. Aber wie du es schon meinte, diese Röhre fand ich halt, die hat mich manchmal, die hat mich einfach verwirrt, weil es man nicht, weil es einfach halt so durch, ungewohnt ist.
Also da würde ich sowas durchschieben wollen. So.
Ja, safe. So gucken, ob da irgendwas passiert, ob da irgendwie Funkstörungen kommen, wenn man irgendwie so was Metallisches reintut.
Ja, nee, das hätte, ich hätte einfach nur irgendwas so ein, wie ein Stück Holz oder so.
Nur eine Gurke.
Ich will ja nicht das Ding kaputt machen, Digga. Also die Person.
Ja, oder auch die, also vor allem die Landschaftsshots bei manchen von den Dingern, wo die so übers Wasser gefahren sind und irgendwie bei der, ich meine, das wäre Golden Hour oder so gewesen, dann diese, in diese hochgehenden also das waren ja so Inseln, wo die in Neuasien waren und dann dieses wie nennt man das? Ich kenne mich nicht so gut mit diesen Erdkundebegriffen aus. Archipelago, ist das richtig? Wenn das so mehrere kleine Inseln sind?
Ja, Archipel. Genau. Ich bin mir auch
Archipel? Ich bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall, das war dieser Stützpunkt, glaube ich, wo die von den Panzern dann angegriffen wurden. So. Mhm. Wo die da am Anfang hinkommen. Während der Golden Hour, wo diese riesigen Strukturen da so in die Landschaft so eingebaut sind und sich das alles so in der Mitte trifft, das ist einfach sick aus. So.
Und das ist halt geil, weil das halt mainly in Camera gedreht ist. Es sind halt echte Schauplätze in Indonesien, Thailand.
Und das macht es einfach so realistisch. Du kaufst das so ab, dass das eine Welt ist und ich hätte mich auch so viel mehr lieber mit der Welt noch weiter auseinandergesetzt. Weil die meisten Schauplätze, die wurden einfach innerhalb von 5 Minuten meistens gewechselt. Wie gesagt, wegen dem Story-Pacing.
Es wird so gespammt, Alter, das ist krass.
Ja. Am Anfang ging's. 80
abgefuckte Locations, glaube ich, insgesamt.
Die 80?
80 Locations, die halt in diesem Movie spammen. Mhm. Und die sind alle heftig.
Die sind wirklich alle heftig. Auch das, wo die dann in den Bergen waren, was so mäßig Himalaya, Nepal.
Das ist ja wirklich Himalaya, wo die gedreht haben.
Heftig. Ja. Also wirklich, das sah anders sick aus.
Ja. Es ist übel sexy und es ist halt auch einfach eine geile Herangehensweise an Filme machen, so wie wir halt auch hier Filme machen. So. Also weißt du, die Leute, die sich diese riesigen Studios nicht leisten können. Und deswegen, der Film hat Herz und Seele, allein halt einfach durch diese Visuals und alles. Und zitiert halt auch einfach seine großen Vorbilder, teilweise ziemlich extrem, so, aber halt in vielen Punkten auch in einem Maße, wo du einfach merkst, so, da steckt halt Liebe irgendwie hinter, zum Medium an sich. Das muss man schon sagen, so definitiv. Also wenn du Shots hast, die aussehen wie American Psycho, Digga, what the fuck, Digga, Apocalypse Now oder solche Sachen, so wie so ein Vietnam-Kriegsdrama. Und das sieht einfach aus, als wäre es echt da, weil es halt echt da ist und solche Sachen. Und diese Liebe zum Detail, ja, aber ich meine, du guckst jetzt so, aber es ist halt in der Regel nichts echt so. Die ganzen Visual Effects Artists machen 90% ihrer Zeit in den Studios, machen die Landscape-Shots, weißt du, von Landscapes, die es nicht gibt, weil die Leute nicht dahin fahren, wo es die theoretisch gibt, um da zu drehen. So, und das ist halt einfach ein geiler Approach, weshalb allein deswegen der Film schon eine Daseinsberechtigung hat und sehenswert Film ist.
Oder relativ am Anfang, wo der Joshua dann wieder da zum ersten Mal wieder nach Neuasien einfliegt, um dann mit dem Einsatzkommando Alfie da rauszuholen. Und das dann, als in die Hose geht und Joshua dann mit Alfie in diesem verlassenen Anwesen da ist, was da über diese Reisfelder so guckt, das hat mir die miesesten Halo Reach Vibes gegeben aus der ersten Mission. Ich weiß nicht, ob ihr Halo Reach gespielt
habt. Nö.
Schade. Aber es ist einfach so gut aus.
Aber ich habe auch so massive Stranger Things Vibes
bekommen.
Wegen Elfie.
Das wollte ich schon die ganze Zeit sagen.
Als er ihr den Namen ging, da steht Alpha, Omega, blablabla. Ich nenne dich Elfie. Ich war so ernsthaft, Digga. Ernsthaft?
Es ist halt auch ein kahl rasiertes kleines Mädchen, was Superfähigkeiten hat.
Ja, was halt wirklich auch einfach nur den macht.
Ja.
Jetzt noch Nasenbluten bekommen, so Öl läuft.
Ich habe Dings nicht gespielt. Gibt's da ein.
Das Stranger Things nicht gespielt?
Ach, das.
Du meinst die Serie?
Stranger Things. Ich dachte die ganze Zeit, ihr meint.
Life is Strange.
Ja, Life is Strange, dachte ich die ganze Zeit so.
Ja, da gibt's aber auch ein Mädchen, was Superkräfte hat. So.
Ja, deswegen. Ja. Die Beschreibung hat so perfekt gepasst.
Aber die ist nicht kahl rasiert, oder? Doch. Ist nee, nicht in irgendeinem Teil rasiert. Der hat die kurze Haare, aber okay. Ist auch egal.
Der Teil, wo die sich rasiert, Bruder, den hast du aber woanders gesehen. Okay, ne.
Na, Alter.
Alles klar. Ja, nee, also ich weiß nicht, ne? Mir fallen, umso mehr ich über den Film nachdenke, fallen mir auch immer mehr Plotholes ein.
Ja,
wir, mir
also, auf den Sack nee, das ist das, gesagt, das war's
Story,
auch so.
Die Story ja, sollte ja, hat mir von Anfang an gesagt, wollte mir gar nicht so.
Aber ich habe ne? noch eine Sache zum Ende. Eine Theorie, die den Film ganz anders enden lässt dann, als jetzt. Jetzt ist es so, absolute Spoilerwarnung nochmal am Ende. Wir reden jetzt über das Ende hier. Ne, dass diese riesige Raumstation, die nicht bewacht wird, explodiert.
Und Palpatine überlebt.
Und fällt auf den Boden und geht kaputt. Und Joshua und Maya sterben. Und man fragt sich jetzt die ganze Zeit, ne? Also ich frage mich so, okay, warum ist die Waffe ein Kind? Was ist diese Funktion? Weil diese Fähigkeit mit diesem okay, cool, aber das kann doch nicht wirklich jetzt die Entscheidung sein über diesen Krieg, dass dieses Kind so einen EMP-Scheiß kann. Deswegen habe ich mich gefragt, ist dieses Kind und das Ende sozusagen, dass diese Nomad zerstört wird und somit der Krieg für die KI sozusagen sich wendet, die ganze Zeit der Plan gewesen von Maya, weil dieses Kind am Ende grinst und sich freut, wenn das Schiff kaputt geht. Jetzt könnte man sagen, okay, sie freut sich, weil der, ne, jetzt sind Roboter endlich frei. Vielleicht ist sie aber, und das ist die ganze These des Films, auch programmiert gewesen, um Joshua, sag ich mal, für sich zu gewinnen, damit sie sozusagen diese Mission machen kann, um auf dieses Schiff zu kommen, er sie dabei unterstützt, um dann das Ding in die Luft zu jagen und den Krieg für sich zu entscheiden. Und das hat alles Maya gemacht, als so eine Art, ja, ne, wirklich ein, du kleines Arschloch.
Aber wie soll sie das gemacht haben? Sie war ja schon im Koma.
Ja, und da ist so die Frage halt, war sie da wirklich schon im Koma? Oder
ja, war sie.
Das wird
sie
der Film, das ja, sagt der Film, ja. Das sagt der Film, ja. Der Film sagt, deswegen ist das eine Theorie. Irgendwie in die Richtung, weil sie hat ihr Kind ja, also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde, das ist ein interessanter Gedanken, weil sie am Ende nämlich sich so darüber freut und ihr gerade ihre Eltern verreckt sind, so in gewisser Weise. Und ich mir die ganze Zeit denke, was will mir der Film eigentlich jetzt sagen? Ist KI jetzt eigentlich cool? So darf nur, weil etwas nicht geboren ist, aber trotzdem ein Bewusstsein hat, irgendwie hat das Rechte, darf das leben? Worum geht es in diesem Film? Weil dieser Film, der sagt ja eigentlich nicht wirklich, worum es in ihm geht. Der reißt so ein paar
Sachen
an.
Ja, das finde ich auch.
Oder ist die Aussage am Ende des Films,
KI ist böse.
Ihr wurdet alle gefickt von dieser KI, weil sie hat euch hops genommen, Digga.
Und jetzt leben sie im Frieden, wie Arschlöcher.
Ja, vielleicht aber auch nicht.
Ich glaube,
vielleicht ist das alles Manipulation gewesen, weißt du? Ich finde, natürlich, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber wenn man mal drüber nachdenkt. Der Film hat genug Plotholes, da darf ich auch ein paar haben. Aber das würde dem Film eine ganz, ganz andere Sichtweise geben, wenn man überlegt, dass das alles in gewisser Weise Alfie geplant hat und vorgespielt hat, weil die Aussage von Joshua am Anfang ja ist, das ist alles nicht echt, das ist alles programmiert. Und ne, es wurde auch von dieser Generalin hat von ihrem Sohn erzählt, der sich in eine verliebt hat, in einer von den Simulants, die ihn dann aber verarscht hat und ihn abgemurkst hat und solche Sachen.
Das hätte mich doch interessiert.
Weißt du? Ja, aber vielleicht ist es genau hier auch so. Vielleicht hat Alfie all das gemacht, um an diesen Punkt zu kommen und deswegen ist sie die Waffe. Deswegen ist sie auch dieses Kind und sitzt in diesem Raum da und ist so auf dem Präsentierteil. Ich meine, wer zum Teufel schließt die größte Waffe und die entscheidenden Punkt überhaupt in so einem riesigen Kammer ein, die du mit einem Zahlencode knacken kannst innerhalb von 5 Minuten. Vielleicht war das alles geplant, dass sie die da rausholen und sie ihr Mindgame mit dem Boy spielt, um am Ende ihr Ziel zu erreichen und sich am Ende freut. So.
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht.
Und damit, mit diesem schönen Gedanken, lasse ich euch jetzt alle zurück, die den Film schon gesehen haben. Schreibt uns gerne mal auf, ich meine das ernst, es ist wirklich meine Theorie. Okay. Schreibt uns alle mal auf Instagram, Drehzeug Podcast in die DMs, ob ihr vielleicht das auch so seht oder was ihr von dieser Fantheorie haltet oder generell, wie ihr den Film fandet. Und ob bei euch im Kino auch so viel Neues war, nein, Spaß. Okay. Oh ja, und ansonsten.
Meine eine Sache diese Woche habe ich auch gestern geguckt. Was vielleicht auch Mitgrund war, warum ich auch nicht so von der Story von Creator dann so mitgerissen war. Weil ich nämlich schon am morgens mir an dem gestrigen Tag die letzten paar Folgen von Mob Psycho 100 angeguckt habe, ist ein Anime, und ich da mies geweint habe. Für alle, die Mob Psycho 100 nicht kennen, Wahrscheinlich ihr auch. Kennt ihr das?
Nee, es klingt so wie so eine Welt, die von psychisch kranken Möpsen heimgesucht wird.
Naja, also der Hauptcharakter heißt Mob. Also ist ein Spitzname, der heißt nicht wirklich Mob. Aber er ist halt ein Spitzname. Ich glaube, er heißt normal
Moby Dick.
Kageyama Shigeo heißt er, glaube ich.
Sorry.
Und er ist halt, also in dieser Welt gibt es so Psychos, also so, die haben so psychische Powers. Okay. Die können so Sachen mit ihrem Mind so bewegen und so ein Shit. Und ist einfach so schonenmäßig schon fast, dass sie halt einfach Superkräfte haben, um sie zu bekämpfen. Aber es ist definitiv kein klassischer Shonen. Also ich würde es nicht als Shonen betiteln, ich würde es als Drama oder Drama, Slice of Life mit Action-Elementen beschreiben. Und davon gibt es 3 Staffeln und ich habe jetzt gestern die letzte zu Ende geguckt und es war wunderschön. Es hat mir sehr gefallen. Es geht sehr viel ums Erwachsenwerden, weil es ist tatsächlich einfach ein Mittelschüler, also das ist in Japan, Mittelschule ist glaube ich so, nagelt mich nicht drauf fest.
die endet doch mit 16, oder?
Ja, die endet mit 16, die ist so zwischen 12 und 16 oder irgendwie so.
Irgendwie sowas.
Irgendwie so in dem Rahmen.
Ja.
Also ist verdammt jung und da werden so richtig halt so ernste, so erwachsene Themen behandelt, wo ich mir immer denke, das ist dieses typisch japanische Anime-Ding. So als Mittelschüler, so mit 13 beschäftigst du dich meistens nicht mit solchen Fragen, aber fuck it, so. Das ist halt einfach so angesiedelt meistens in Animes, dass das halt so in einem Highschool-Setting spielt oder in diesem Fall in einem Middle School. Aber es funktioniert trotzdem über gut. Also ich liebe diesen Anime. Ich glaube, der ist in meine Top 3 gerutscht, glaube ich. Ich fand den sehr geil. Die Animation ist auch anders krank. Die würde dir wahrscheinlich auch gefallen. Also gehe ich mal von aus, Jason.
Ich habe, glaube ich, schon was von Mob Psycho gesehen. Und wenn mich nicht alles täuscht, fand ich das richtig wack. also die Animation meine ich.
Das ist vom, also ich glaube, es ist vom selben Mangaka, also vom selben Creator wie One Punch Man. Ich denke mal auch, dass das Animationsstudio, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das Animationsstudio dasselbe ist wie von One Punch Man. aber es ist halt nicht dieser, klassisch cleane Anime-Look, so was man irgendwie dieses cleane Hyper-Realistic ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so, was in Richtung Demon Slayer geht oder so.
Das ist so überhaupt nicht hyper-realistisch. Du meinst sowas wie Chainsaw Man oder sowas?
Ja, oder Chainsaw Man. Das geht nicht in die Richtung, sondern das hat halt einen sehr stilistischen Animationsstil, was ich eigentlich viel geiler immer finde, als irgendwie sowas wie Chainsaw Man, weil Chainsaw Man finde ich ein bisschen langweilig.
Das liegt aber an der Story, es sieht geil aus, finde ich. Aber ich sehe es jetzt gerade, ja, das ist genau das, was ich meinte. Ich finde, das ist mir immer so ein bisschen zu...
Bruder, Alter, wenn's, also die Kämpfe, die Impact-Frames von dem Scheiß sind so geil.
Naja, wenn das von One Punch Man Manga ist, dann müssen die auch
das
knallen.
Das ist so geil. Ich alles liebe. Und Raigen Sensei ist auch ein Main-Character. Mit, also ist nicht der Main Character, aber ist ein Main, wie nennt man das? Main Lead? Oder ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, was du meinst. Ein Lead oder was?
Ein Lead Character, ja. Also gibt ja immer mehrere, oder?
Ja, kann sein.
Ja, Hauptrolle oder einfach, oder?
Ja, quasi.
Okay.
ich bin immer mir nicht ganz sicher, wenn es um so Terminologie. Ja.
Begriffe.
ja, alles cool.
Um sowas geht.
Also ist auf jeden Fall so eine wichtige Nebenfigur.
Ja. Ich liebe ihn. Er hat mich auch zum Weinen gebracht. In der letzten Folge war es, glaube ich. Ja.
Nice. Klingt geil. Ja. Wo gibt's das? Crunchyroll?
Crunchyroll.
Okay, muss ich mal anschauen. Doch. Muss ich mir mal angucken. Ja, meine eine Sache diese Wochen. Ich habe eine Empfehlung ausgesprochen bekommen von 2 Freunden von mir. Grüße gehen raus, Hendrik aus der Redaktion und Jamil, der Boy, der G. Die Boys haben mir beide unabhängig voneinander tatsächlich Die Serie auf Disney Plus empfohlen. Und zwar hier Dragons, die Reiter vom Berg. Nein,
no way.
The Bear. The Bear. Und zwar geht's in The Bear um einen Koch.
Alter, ich hab's so gedacht. Ja, ich dachte, du sagst es.
Um einen jungen Koch, der in New York City in einem sehr exquisiten Restaurant, ich glaube, es wurde sogar gesagt, es galt in, auf jeden Fall laut einer irgendeinem bestimmten The Eater oder sowas, einer Zeitschrift, ich weiß gar nicht, ob das jetzt echt, also diese Zeitschrift wirklich gibt, ist doch scheißegal. Es gilt als eines der besten Restaurants der Welt und da hat er gelernt. Aber so wie das in so ja, sehr, also in der Küche generell in der, ist in der Gastronomie, kann es schon mal sein, dass es ziemlich toxisch unterwegs ist. Ich habe selber auch in der Küche gearbeitet, zum Glück Großteil in der Küche, wo es einfach nur geil war und die Leute alle cool drauf waren und es eigentlich immer Spaß gemacht hat. Aber man hört immer wieder von ja, ne, Restaurants und Leuten, die im Restaurant bei dem Service oder auch in der Küche eben, wo wirklich die Hölle los ist. Also das muss ganz fürchterlich sein. Mein Bruder ist auch gelernter Koch. Und also ich meine, der hat trotzdem noch in einem Umfeld jetzt gelernt. Pablo. Was geht ab? P-Bro, Digga. Ja. der hat auch in einem sehr, sehr guten Restaurant in Köln gelernt. Auch eins der besten Restaurants in Köln. Auch mit einem Stern ausgezeichnet. Aber auch bei ihm, also ich meine, ne, die Leute waren trotzdem alle cool und es lief wohl sehr gesittet. Aber selbst da, also so allein die Arbeitszustände, 70-Stunden-Wochen und ne, solche, also richtig am Wochenende arbeiten, 6 Tage die Woche, Alter, richtig krank, wirst du geknechtet in der Küche einfach. Und wenn du dann auch noch Leute hast, und das ist halt einfach, diese Hierarchie in der Küche ist ziemlich krass, besonders in diesen sehr hohen Restaurants, dann wirst du einfach zerfetzt so. Und dieser Koch hat seinen Bruder verloren, der so eine Sandwich, so ein Sandwich-Imbiss irgendwie besessen hat. Ja, und
hat er es besessen, nachdem er gestorben ist?
Nee, davor war er Besitzer davon und er ist, wie gesagt, gestorben und jetzt geht der Hauptcharakter eben in dieses Sandwich-Restaurant irgendwie und versucht daraus einen geilen Laden zu machen. Klingt erstmal so ein bisschen wack.
Nein, ich finde, es hört sich
aber es ist an. So fucking geil. Also es wird ein bisschen zu viel geflucht, finde ich. Also es ist sehr anstrengend, so vor allem die ersten Folgen. Wird geisteskrank viel rumgeflucht die ganze Zeit, aber es ist halt Kitchen so und diese Serie fängt es unfassbar geil ein.
Sie catcht
es heftig und es ist einfach mega spannend, weil es ist anscheinend dahinter auch eine deutlich tiefere und emotionalere Suppe am Brodeln in unseren Hauptcharakteren, nicht nur in dem einen, sondern auch in verschiedenen anderen Rollen. Die Charakter sind alle mega rund und mega interessant irgendwie.
Weil
so.
Sie so viel gegessen haben. Weil sie so
viel, so oh viel Mann, die Jokes sind die sehe ich schon von einer Meile Zeit. Weg, die sehe ich die schon kommen, Alter.
Auf jeden Fall mega interessant und beschäftigt sich eben auch mit Themen wie Depression, Stress, ungesundem Lifestyle, Work-Life-Balance und Trauer und all diesen Dingen.
Und gutem Essen.
Und gutem Essen oder weniger gutem Essen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
Chicken is fucking raw!
Ja, die erste Staffel ist raus. Ich glaube, die zweite, ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade läuft und es ist deswegen irgendwie gerade so ein bisschen wieder im Munde oder ob auch schon die zweite Staffel abgelaufen ist, habe ich jetzt nicht genau geguckt. Lass mich doch jetzt mal hier meine
Digga, du machst die Witze.
Ja,
ich muss sie nur appreciaten.
Und deswegen gibt es auf jeden Fall 2 Staffeln und ich bin jetzt mit der ersten fast durch und es macht helle Bock. Deswegen,
würdest du sagen, dein Appetit ist angeregt?
Mein Appetit ist angeregt auf mehr, aber ich muss auch haushalten mit meinem Fett, denn ich will nicht alles auf einmal essen, ansonsten übernehme ich mich und ich kriege wieder Sodbrennen. Und da sind wir wieder bei The Marvels. Und bevor ich jetzt wieder würgen muss, sage ich hiermit, wenn Jason nichts mehr hat und du hast
doch
gesagt,
du
hast doch was.
Ja, ich habe doch was.
Och, Digga, ich wollte jetzt eine richtig geile Abmod machen.
Kannst du danach machen.
Spar dir auf.
Ich habe nochmal Karate Kid rewatched, also den mit Jaden Smith. Toller Film.
Okay.
Alles klar. Dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Drehzeug Podcast. Schreibt uns, wie gesagt, auf Instagram oder auf TikTok, was ihr von The Creator haltet, ob ihr meine ausgeklügelte Fantheorie nachvollziehen könnt oder vielleicht sogar schon auf denselben Gedanken gekommen seid. Ob ihr schon mal mit einer FX3 generiert habt. Okay, das reicht. Ja, und
habt
ansonsten,
ihr das verstanden mit dem Noise?
Mit dem Noise und Game. Wenn ihr mehr von so technischen Dingen hören wollt,
bitte nicht.
Dann schreibt nicht uns, dann mache ich mal eine technische Folge, wo ich so ein bisschen mehr in solche Dinge reingehe. Spaß. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Scheiß. Nee, ansonsten, ja, wie gesagt, freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Retro Podcast. Wir hören uns bald und dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen.
Skip it up!